Einen schönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich heute ausnahmsweise bei einer Themaveranstaltung nicht moderierend tätig bin oder ankündigend und zuhörend und abkündigend, sondern heute auch mal als Referentin zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Ich glaube, die, die mich ein bisschen kennen, wissen das, dass Tagzeitenliturgie, Stundenliturgie ein Herzensthema ist von mir, über das ich sehr gerne spreche, und ich freue mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben. Es war nicht ganz leicht in der Vorbereitung, weil dieses Auditorium sich aus sehr unterschiedlichen Personen zusammensetzt. Teilnehmerinnen, die den großen Stundengebetskurs gemacht haben, der erst vor kurzem zu Ende gegangen ist, Absolventinnen oder Teilnehmer am theologischen Kurs, wo auch Stundengebet ein Thema ist, aber auch Damen und Herren, die vielleicht noch nie da waren oder in diesem Kontext noch nicht da waren. Ja, und um die Verdopplungen zu vermeiden, allzu sehr versuche ich dann immer doch noch ein bisschen etwas Neues, also die Basics zu bringen und doch etwas anderes, noch einmal eine andere Perspektive einzubringen. Die heutige Veranstaltung ist überschrieben mit Hymnen, Psalmen und Liedern, das Stundengebet als täglicher Gottesdienst der Kirche. Und das klingt doch wohl sehr nach Singen. Ich hoffe, dass wir das heute auch noch zusammenbringen. Es legt sich nahe mit Hymnen, Psalmen und Liedern. Wenn man nun nach der Herkunft dieses Titels fragt, dann kommt man drauf, also einerseits des Titels dieser Veranstaltung, andererseits verknüpft sich damit die Frage nach der Herkunft dieser Form von Gottesdienst. Also woher wissen wir, dass dieser tägliche Gottesdienst der Kirche so ausgesehen hat? Werden wir im Neuen Testament fündig und vor allen Dingen in der neutestamentlichen Briefliteratur. Hymnen, Psalmen und Lieder werden zweimal genannt, einmal im Epheserbrief und einmal im Kolosserbrief. Und zwar im Kontext der Beschreibung der gottesdienstlichen Versammlung der Gemeinde. Es ist zu vermuten, dass es sich damals um die sonntägliche Gottesdienstversammlung handelt, aber das muss uns jetzt mal nicht stören. Was wird dort gesagt? Das Zitat lautet: Sprecht einander zu. Die Übersetzung ist bitte nicht die Einheitsübersetzung, sondern eine am griechischen Text sehr nahe Übersetzung. Sprecht einander zu mit Psalmen, Hymnen und Liedern. Mit eurem Herzen singt und Lob singt dem Herrn. Alle Zeit dankt für alles im Namen unseres Herrn Jesu Christi, Gott dem Vater. Soweit der Epheserbrief, 5, 19 und folgender Vers. Es sind drei Aufforderungen, die hier genannt werden, mit drei unterschiedlichen Adressaten. Es ist vom Einander-Zusprechen die Rede, und da werden die Psalmen, Hymnen und Lieder genannt. Also wir einander. Wobei hier die Kundigen unter Ihnen werden wissen, dass Einander-Zusingen oder Zusagen etwas mit der Vortragsweise der Psalmen zu tun haben kann, mit antiphonalem Singen oder Sprechen. Das muss hier nicht gemeint sein, sondern es geht darum, dass man einander zugewendet das Wort Gottes zusagt. Oder eben diese Psalmen, Hymnen und Lieder. Dann gibt es einen anderen Adressaten. Und zwar soll man jetzt mit eurem Herzen singt und Lob singt dem Herrn. Das ist Christus. Und dann eine dritte Aufgipfelung sozusagen. Alle Zeit dankt für alles im Namen dieses unseres Herrn Jesu Christi. Und zwar ist jetzt der Adressat Gott, der Vater. Also es gibt eine Dreistufung sozusagen, wir einander, wir dem Herrn und im Namen des Herrn dann Gott, dem Vater. Und kulminieren tut das Ganze eben dieser Vorgang im Lobgesang und im Dank, in der Danksagung, die sich letztlich an Gott, den Vater, richtet. Und das gleiche Stichwort der Dankbarkeit wird in einem anderen Kontext aufgegriffen, im Kolosserbrief, der ebenfalls von Psalmen, Hymnen und Liedern spricht. Und dort lautet das Zitat, es geht vorher der Vers anders, beginnt anders und dann heißt es: Und werdet dankbar. Das Christuswort wohne reichlich unter euch, lehrt und mahnt einander in aller Weisheit. Singt in eurem Herzen Gott in geistlichen Psalmen, Hymnen und Liedern, voll der Gnade Gottes. Und alles, was immer ihr tut in Wort oder Werk, alles tut im Namen des Herrn Jesus, durch ihn Gott dem Vater dankend. Also werdet dankbar, und am Schluss steht wieder Gott dem Vater dankend. Und was passiert dazwischen? Dazwischen gibt es ein Subjekt des Handels, das wir noch nicht kennen, nämlich das Christuswort. Ja, Christus selber, das fleischgewordene Wort Gottes, er, der lebendige Verkündiger, wohne reichlich unter euch. Also es geht hier um die Präsenz dieses Christuswortes. Wohne reichlich, er handelt, er wohne reichlich unter euch. Und weil er das tut, können dann wir einander lehren und mahnen in aller Weisheit. Also wieder etwas, was wir aneinander tun. Und die dritte Dimension ist dann, singt in eurem Herzen Gott in geistlichen Psalmen, Hymnen und Lieder voll der Gnade Gottes. Also hier wirkt dann zusammen das Herz. Das ist kein stilles Herzensgebet, sondern das ist wirklich ein Gesang, in dem aber das Herz und der Geist Gottes, die Gnade Gottes zusammenwirken. Also das Handeln Gottes mit dem Handeln des Menschen zusammengeht. Und sozusagen die Zusammenfassung all dessen ist und alles, was immer ihr tut, alles tut im Namen des Herrn, durch ihn Gott dem Vater dankend. Ist die gleiche Gestus, die gleiche Bewegung wie schon im Epheserbrief. Heutige Gottesdienste, ob sie nun am Sonntag stattfinden oder am Wochentag, zeigen sich in der römischen Tradition, das ist nämlich unsere, meist nicht mehr gar so offensichtlich geistbewegt, wie es hier geschildert wird. Aber doch ist die Danksagung, das griechische Wort dafür ist Eucharistia, zum Synonym des sonntäglichen Gottesdienstes geworden. Wir feiern am Sonntag Eucharistie. Indem wir immer und für alles dankbar Gott singen. Was sind nun diese Psalmen, Hymnen und Lieder? Das ist gar nicht so leicht zu bestimmen und die wissenschaftlichen Interpretationen gehen da auch auseinander. Nicht notwendigerweise sind damit die alttestamentlichen Psalmen gemeint, sondern sehr wahrscheinlich sind zunächst einmal Christuslieder gemeint, Christushymnen gemeint. Allerdings auch nicht auszuschließen oder auch wahrscheinlich ist, dass doch auch alttestamentliche Wendungen oder Gedanken in einer aktualisierten, christlichen, gegenwartsbezogenen Weise ins Wort gebracht werden, neu gedeutet werden. In der heutigen Form des täglichen Gottesdienstes der Kirche sind die Psalmen die Psalmen. Und zwar die Psalmen, so wie sie im Alten Testament stehen. Insofern gibt es eine kleine Differenz zwischen der Titelwahl und dem Ursprungsort dieses Zitates und unserer heutigen und auch der traditionellen Verfassung des Stundengebetes. Aber das Singen ist offenbar ganz fundamental wichtig. Der tägliche Gottesdienst der Kirche nun hat aber auch noch andere Wurzeln, also nicht nur die Danksagung, nur unter Anführungszeichen die Danksagung, sondern auch die Mahnung Jesu zur Wachsamkeit und zum unablässigen Gebet. Das ist auch ein zweites Motiv, das in diesem täglichen Gottesdienst der Kirche eine wichtige Rolle spielt. Und dieser tägliche Gottesdienst mag ein wenig nüchterner erscheinen, ist aber nicht weniger spirituell ergiebig und erfüllt. Ich werfe Ihnen jetzt nur ein paar Zitate noch an den Kopf, die das aus dem Neuen Testament belegen, also wo diese frühchristliche Praxis des täglichen Betens wurzelt. Also einerseits im Wort Jesu. Lukas Evangelium, Jesus sagte ihnen durch ein Gleichnis, dass sie alle Zeit beten und darin nicht nachlassen sollten. Sie wissen, welches Gleichnis dann kommt? Das von der Witwe, die so bedrängt, bis der Richter ihr Recht gibt, obwohl er eigentlich nicht will. Dann Matthäus und Markus, die wiederholte Aufforderung, seid also wachsam. Das hat mit der Erwartung des Kommenden zu tun. Die Wachsamkeit, wenn man den Bräutigam erwartet, wenn man den Hausherrn erwartet, der wiederkommt und man weiß nicht, wann er kommt. Also eine Wachsamkeit, die dann auch vor allen Dingen in der Nacht gefragt ist, wo andere schlafen. Wacht und betet alle Zeit, wie der Lukas-Evangelium. Und das kommt jetzt ununterbrochen in allen möglichen Variationen. Alle Zeit nicht nachlassen, alle Zeit. Dann 1. Thessalonicher Brief. Freut euch stets. Das Freuen kennen wir schon. Betet unablässig. Und dankt für alles. Auch das ist schon bekannt. Also wieder ein bisschen anders gewendet, eine neue Trias. Stetige Freude, unablässiges Gebet, Dank für alles. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Auch dieses Wort ist Pate gestanden bei der Entwicklung und Ausformung der Tagzeitenliturgie. Anderes Zitat, wieder Epheserbrief und dann gleich drauf den Kolosserbrief wieder. steht da mit lauter Gebet und Bitte, das wird dann noch ein bisschen erklärt, was das heißt, betend zu jeder Zeit im Geist und dazu wachend, mit aller Ausdauer und Fürbitte für alle Heiligen. Und da kommt jetzt ein neues Element dazu, also neben der Wachsamkeit, die wichtig ist, kommt die Fürbitte für alle Heiligen. In katholischen Ohren ein bisschen ungewöhnlich, nicht die Heiligen sollen für uns beten, sondern hier wird Fürbitte auf, also zur Fürbitte aufgefordert für alle Heiligen. Wer sind diese Heiligen, für die gebetet wird? Genau, die hier auf Erden lebenden, getauften, zu Christus gehörigen, die aufgrund ihrer Christuszugehörigkeit Heilige sind. Und im Kolosserbrief: bleibt fest am Gebet, wacht darin voller Dank und bittet zugleich auch für uns, also für den Briefschreiber in dem Fall und seine Gefährten. Also sie haben alle diese Grundelemente, diese Bausteine immer wieder neu zusammengesetzt, aber im Grunde kommt eine Haltung des Dankes heraus, der Freude, des Gesangs, in Kombination mit Gebet, mit unablässigem Gebet, mit Fürbitte, Wachsamkeit und Nüchternheit. Das Stichwort Nüchternheit kommt vor allen Dingen im 1. Petrusbrief und damit kann man diesen Durchgang auch abschließen. Das Ende aller Dinge ist nahe. Das ist diese eschatologische Wachsamkeit, ja? Die Erwartung des Kommenden. Seid also besonnen und nüchtern und betet. Und anderes Zitat: seid nüchtern und wachsam, jetzt im Modus der Bedrängnis ausgesprochen, euer Widersacher, der Teufel, geht wie ein brüllender Löwe umher und sucht, wen er verschlingen kann. Also das ist schon ein bisschen bedrohlich, was hier vor Augen gestellt wird. Also zusammenfassend, Charakteristika des christlichen, frühchristlichen Gottesdienstes sind ganz bestimmt Freude und Danksagung, die sich an den Vater richten durch Christus im Geist. Und dann ausdrücklich für das tägliche Gebeten der Kirche auch die Wachsamkeit, die Bitte und Fürbitte in einer Situation der Bedrängnis und in der Erwartung des Kommenden. Immer ist ein Schlüsselwort. Immer, wir haben also jetzt mehrere Formulierungen gehört, alle Zeit stets, unablässig, mit aller Ausdauer und. Also immer. Wir sollen immer beten. Wie geht das? Wie geht immer beten? Es ist nicht gemeint nonstop, das kann niemand bringen. Also man muss wohl eine Zeiterfahrung zugrunde legen, wenn man verstehen will, wie dieses immer gemeint sein kann. Abgesehen davon, dass Gottesdienst und Leben sehr eng zusammengehören, immer schon, das ist eine Faustregel, die für heute auch gilt, was bedeutet, wenn im Gottesdienst diese Vollzüge einen Sitz im Leben haben, dann soll daraus auch eine Lebenshaltung werden. Ja? Also immer heißt natürlich dann auch einmal aus genau dieser Erfahrung leben. Aber immer hat auch eine Bedeutung für die Gestalt und Gestaltung des Gottesdienstes selber. Also nicht jetzt nur bloß immer im Leben, so Tag und Nacht und wann immer, sondern tatsächlich auch, man hat versucht, das auch gottesdienstlich zu strukturieren, was dieses immer bedeuten könnte. Also die Frage ist jetzt, welche Zeiterfahrung liegt dem zugrunde? Als Christen haben wir eine Zeiterfahrung, die biblisch begründet ist. Also wir wissen aus der biblischen Tradition, was Zeit für uns ist, nämlich eine Schöpfungsgabe. Zeit ist geschaffen. Ja, Genesis. Sie ist eine Zeitspanne, eine lineare Zeitspanne mit einem Anfang und einem Ende. Das ist wichtig, denn es gibt andere Zeitkonzepte, die zyklisch denken. Ja, die ewige Wiederkehr desgleichen. Ja. Also biblische Zeiterfahrung, Anfang und Ende, und dazwischen ist Zeit gegeben als Geschichte. Geschichte, die ihrerseits der Ort der Begegnung des Menschen mit Gott ist und der Ort des Handelns Gottes in dieser Zeit und in diesem Raum, den er selber geschaffen hat. Also Anfang und Ende, eine Zeitspanne, eine Zeit, die auch Wechsel und Übergänge kennt. Also gerade wenn wir jetzt schon den Abend, der Abend hat schon begonnen, es ist das Licht weggegangen, ja, die Nacht ist noch nicht hereingebrochen, aber es ist finster geworden. Es wird am nächsten Morgen wieder das Licht kommen. Wir haben hierzulande 4 Jahreszeiten, klimatologisch bedingt vielleicht bald nicht mehr 4, sondern nur noch 2, ja, in anderen Weltgegenden sind es nur 2. Aber es gibt Rhythmen auch, ja? Also Wechsel und Übergänge, die eine Rolle spielen und die auch wiederum in einer gewissen zyklischen Erneuerung, aber eben Erneuerung, nicht Wiederholung. Das wäre jetzt die Dimension des Jahreskreises in etwa, ja? Der eben auch dem Wechsel der Natur folgt, also einfach sich auch inspirieren lässt von dem, was die natürliche Zeiterfahrung und die kosmische Zeiterfahrung uns zur Verfügung stellen. Und eben wesentlich ist, dass diese Zeit, diese geschaffene Zeit, auch eben der Ort des Heilshandelns Gottes in der Geschichte ist. Liturgische Zeit und christliche Liturgie, könnte man sagen, haben jetzt einen bestimmten Umgang mit dieser Zeit. Zum einen kann man sagen, sie verdichten die Zeit. Also Liturgie verdichtet die Zeit und zwar versammelt sie alle Zeiten. Ich muss Ihnen das jetzt leider einfach so, ohne das jetzt sehr, sehr tief begründen zu können, aber Sie werden es gleich verstehen. In der Liturgie geht es wesentlich um Erinnerung. Erinnerung des vergangenen Heilshandelns Gottes. Vor allen Dingen zum Höhepunkt gekommen im Christusereignis. Und das ist ein historisches Ereignis. Jesus von Nazareth hat gelebt, hat gelitten, ist gestorben, ist auferstanden. Das ist ein historisches Ereignis, das erinnert wird. Aber eben nicht bloß als Vergangenes, sondern als hier und jetzt bedeutsam und wichtig in Vorwegnahme der Zukunft, die wir mit diesem Christus, mit diesem erhöhten Herrn Christus haben. Das heißt, es kommen in der christlichen Existenz alle Zeiten zusammen. Die Erinnerung an die Vergangenheit, ein geschichtliches Handeln Gottes, das für hier und jetzt vergegenwärtigt wird und damit auch in der Teilhabe an der Seinsweise Christi, wir sind alle getauft, wir haben Teil an seinem erhöhten Leben, an dieser österlichen Existenz, ist es eine Antizipation, eine Vorwegnahme, ein Verkosten der Zukunft. Und in der Liturgie wird das zusammengeführt. Und die Liturgie tut das, also diesen Prozess sozusagen, in den jetzt, also hier und jetzt, in den gegenwärtigen lebenszeitlichen Rhythmen von Tag, Woche und Jahre. Der Urfeiertag der Christen ist der Sonntag, der würde dem Wochenverlauf folgen, denn jeder siebte Tag oder jeder achte Tag ist dieser Sonntag. Achter Tag, warum? Wir haben ja nur sieben Tage. Warum spricht man dann vom achten Tag? Weil der achte Tag die erneuerte Version oder die endzeitliche, vollendete Version des ersten Schöpfungstages ist. Erster Tag und achter Tag gehören eng zusammen, Schöpfungstag und endzeitliche Gestalt des Schöpfungstages. Herrentag, der Tag, warum ist es diese endzeitliche Vollendung durch die Auferstehung Jesu Christi am ersten Tag der Woche? Ja, da kommen die Frauen ans Grab und finden ihn nicht mehr. Das heißt, das wäre der Wochenrhythmus. Dazu kommt dann parallel recht früh dieser Tagesrhythmus, dass man eben auch den Tag strukturiert nach heilsgeschichtlicher Erfahrung und erst um einiges später, als jüngstes und als letztes, dann die Entfaltung im liturgischen Jahr. Also der Anfang ist der Sonntag und dann der Tag als solcher und dann das Jahr. Also Woche, Tag und Jahr wäre die eigentliche Reihenfolge. Was macht die Liturgie noch? Also sie verdichtet diese Zeiten in bestimmten Rhythmen. Sie offenbart, könnte man sagen, die Zeit als sakramental. Sakramental heißt gute Schöpfungsgabe, die geeignet ist, Heilserfahrung zu vermitteln. Die Zeit als solche. Ja, die Zeit als solche ist eine gute Gabe und wie jedes Werk, das Werk seiner Hände ist, geeignet, uns vom Schöpfer etwas zu vermitteln. Das heißt, auch die Zeit kann uns etwas vermitteln von seiner Herkunft, also von Gott selber. Die Kirche hat sich nicht gescheut, Zeiten auch Sakrament zu nennen. Also ein Sakrament haben wir noch, ein solches Zeitsakrament, das wir relativ bald beginnen werden zu feiern, nämlich das Sakramentum Quadragesimale, das 40-Tage-Sakrament. Das, was wir heute meistens Fastenzeit nennen, nicht gerade sehr passend, weil es nicht darum geht, ja, in erster Linie, sondern es ist eine Heilszeit, darum geht's. Und die alte Kirche hat diese 40-Tage-Zeit Sakramentum genannt. Das ist ein Zeitsakrament. Und in dem Sinn ist eben auch Zeit sakramental. Man muss es nur zum Ausdruck bringen. Man muss es entbergen, enthüllen, offenbar machen, ja, ins Wort bringen. Und das tut die Liturgie. Was tut sie noch? Sie unterbricht die Zeit. Jeder, der an einem klösterlichen Rhythmus teilgenommen hat, Gebetsrhythmus, Tagesrhythmus, weiß, wie oft Mönche und Ordensfrauen alles liegen und stehen lassen, weil sie zur Gebetszeit gerufen werden. Ja? Das heißt, Liturgie als Unterbrechung von Zeit und gleichzeitig, fast paradox, aber es gehört trotzdem dazu, als Durchdringung von Zeit. Ja? Denn eben, wenn ich das Gebet immer wieder einschalte in meinem Tagesablauf, dann wird dieser Tagesablauf nicht nur unterbrochen, sondern auch durchdrungen und umfangen. Also das ist eine Wechselbeziehung, die da stattfindet. Diese Unterbrechung findet zu bestimmten und festgesetzten Zeiten statt. In der Sprache der heutigen, des Liturgieverständnisses des Zweiten Vatikanischen Konzils spricht man von der Wahrheit der Stunden, von der Veritas Horarum, das heißt vom zeitgerechten Ansatz. Das heißt, dass ein Morgenlob tatsächlich in der Früh stattfindet und dass ein Gute-Nacht-Gebet oder ein Nachtgebet tatsächlich vor dem Schlafengehen stattfindet und dass man nachher dann nicht unbedingt noch ausgeht oder sonst noch etwas unternimmt. Dass die Vesper, also der Abendgottesdienst, am späten Nachmittag, frühen Abend stattfindet und so weiter. Das war notwendig, das wieder zu betonen, weil es im Laufe der Geschichte dazu gekommen ist, dass diese Tagzeiten nicht mehr über den Tag verteilt vollzogen wurden, sondern aus Zeitnot der damit beauftragten Priester, die noch andere Jobs hatten, zum Beispiel Gemeindeleiten, einfach zusammengedrängt irgendwann am Abend oder in der Nacht oder am frühen Morgen persolviert wurden, muss man sagen, gar nicht gebetet, sondern persolviert und nach Möglichkeit die des vergangenen Tages und gleich vorausgebetet die des kommenden Tages. Das war also die Negativentwicklung. Ja. Also alles zusammengeballt in 2,5 Stunden. Luther ist mit dem auch konfrontiert, also der leidet auch unter dem. Ja. Das weiß man aus Aufzeichnungen. Gut, das Zweite Vatikanische Konzil mit seiner Liturgiereform hat das versucht zu berichtigen und ich denke mit Erfolg. Also wir haben ein Bewusstsein wieder dafür, dass eine Liturgie passen muss zu einer bestimmten Zeit, zu einem bestimmten Ort und so weiter. Sie muss stimmig sein. Ja, und diese Durchdringung der Zeit bedeutet, dass tatsächlich diese Horen verteilt werden. Also Hore heißt Stunde oder Tagzeit. Ja, und diese Tagzeiten, diese Gebetszeiten werden über Tag und Nacht verteilt. Gut, soweit jetzt irgendwie die Meta-Überlegungen zu diesem Thema. Schauen wir jetzt ein bisschen die geschichtlichen Eckdaten an, wie es dann zur konkreten Ausformung dieser gottesdienstlichen Praxis gekommen ist. Christliche Liturgie, christliche Feierpraxis entsteht in einem jüdischen Umfeld. Das ist nicht zu hintergehen und nicht zu unterlaufen. Und sie erbt, selbstverständlich. Nicht alles ist Erbe in dem Sinn, dass also das jüdische Vorher gewesen ist und die christliche Liturgie daraus entfaltet wurde wie eine Knospe aus der Wurzel. Also dieses Mutter-Tochter-Modell stimmt in vielen Fällen nicht. In manchen Fällen schon. Sehr viel häufiger haben sich beide zeitgleich entwickelt und inspiriert gegenseitig und auch zu Abgrenzungen geführt und auch zu Polemisierungen, weil 70 nach der Tempel zerstört wird. Also das Judentum hat 70 nach keinen kultischen Ort mehr und muss seine Liturgie auch neu erfinden. Man begreift hier auch auf ein bewährtes Modell zurück, nämlich das Synagogenmodell, das man schon während des Exils hat. Der Tempel ist ja nicht zum ersten Mal zerstört. Das heißt, also hier gibt es schon Erfahrungen, die man dann in diese jüdische Liturgie, die aber dann zeitgleich mit der christlichen Liturgie entsteht, in den ersten 2 Jahrhunderten in etwa, also die inspirieren einander und die lernen voneinander oder es färbt aufeinander ab, wie auch immer man diese Beziehung bestimmen will. Auf jeden Fall aber gibt es ein tatsächliches Erbe auch und das reicht schon recht weit zurück, nämlich tatsächlich in die Tempelzeit. Im Tempel gibt es ein immerwährendes Opfer. Immer, das ist ein Stichwort, immer. Ja? Und zwar in Form eines morgendlichen und abendlichen Opfers. Es werden dort Tiere verbrannt. Ja? Das würden wir heute etwas seltsam finden, es wird auch nicht mehr gemacht. Aber es ist ganz klar, hier wird ein Rhythmus behalten und der ganze Tag wird umfangen von diesen 2 Opfern, Morgen- und Abendopfer. Neben dem kultischen Opfer kennt das Judentum aber auch das Opfer der Lippen. Was kann das Opfer der Lippen sein?
Gebet
und vor allen Dingen der Lobpreis. Ja? Bring dem Höchsten als Opfer dein Lob. Ja? Also das, und die Propheten, die sehr viel Kultkritik üben, rekurrieren immer wieder auf diese Art des Opfers. Ja? Also dass das Opfer, das Gott wohlgefällig ist, erstens einmal das Gutes tun ist, die Gerechtigkeit, aber eben auch das Gebet und der Lobpreis und die Anbetung Gottes. Also das kultische, aber auch das nicht kultische Opfer. Die Psalmen spielen eine ganz, ganz große Rolle natürlich im Leben des jüdischen Menschen, allerdings weniger liturgisch als persönlicher Gebetsschatz. Also der fromme Jude, die fromme Jüdin schöpft aus den Psalmen. Und wir können mit sehr großer Sicherheit annehmen, dass Jesus die Psalmen rauf und runter gebetet hat. Also dass sie auch zu seinem Gebetsschatz gehört haben und ihn ausgemacht haben. Nach 70, das habe ich soeben erwähnt, nach 70, also nach der endgültigen Zerstörung des Tempels, wird dann die Synagoge zum Ort sowohl des persönlichen als auch des gemeindlichen Gebetes im Judentum. Davor ist sie das nicht. Und wir wissen aus der jüdischen Tradition, dass es Verpflichtung zum Gebet gibt. Wobei das Erste, was uns einfällt, wahrscheinlich das Schma Israel ist, das Ihnen, glaube ich, allen bekannt ist, höre Israel. Zwei Zitate aus Deuteronomium und ein Numeri-Zitat, die zusammen kein Gebet ausmachen, sondern eine Proklamation. Höre Israel. Das sagt man, um sich zu vergewissern, wer man ist und wer Gott ist und wie diese Beziehung aussieht. Aber es ist kein Gebet, aber es ist eine Verpflichtung, das zu proklamieren. Also ein Bekenntnisakt. Es gibt aber auch die Verpflichtung zum Gebet, dreimal täglich. Das hat wohl auch mit dieser Strukturierung der Zeit und des Tages zu tun. Das hat verschiedene Namen, die müssen Sie sich nicht merken, nur falls Sie schon mal gehört haben, Amida oder Tefillah. Amida heißt im Stehen. Was sehr schön ist, weil es zeigt, dass die Gebetshaltung das Stehen ist. Also wenn ein jüdischer Mensch betet, dann steht er. Und wenn Christen beten, dann stehen sie meistens auch. Tefillah heißt einfach Gebet. Und es gibt noch eine dritte, die 18 Bitten oder 18 Benediktionen. Das ist der Grundbestand dieses Gebetes, so kann man es auch nennen. In Wirklichkeit heute sind es 19. Ja, also dieser Pflichtcharakter, der auch für die christliche Tradition dann wirkmächtig geworden ist. Und zwar schon in der frühen christlichen Praxis, die sowohl individuell gepflegt wird, als auch in der Gemeinde, also in einer Versammlung, in einer liturgischen Versammlung, dass man zumindest dreimal täglich das Vaterunser spricht. Ja? Es gibt die Verpflichtung oder die Praxis, dass sowohl in den Familien, also in den Häusern, Privatpersonen, privat unter Anführungszeichen, also Familien, Eheleute, aber auch die Gemeinden, sich zu bestimmten Zeiten treffen zum Gebet. Also Gemeinden treffen sich, die Familien oder die Häuser, die Personen, die dort leben, tun es in ihren eigenen Häusern. Und zwar diese fixen Zeiten sind morgen, der Mittag ist nicht überall belegt, also die Quellen sind da nicht ganz einheitlich, aber der Abend und die Nacht. Es ist auch üblich in den christlichen Familien einmal in der Nacht aufzustehen und zu beten. Ja? Das haben wir heute delegiert an die Klöster und nicht einmal die machen es jetzt in aller Konsequenz mehr. Aber das ist in den ersten 2-3 Jahrhunderten ist es recht zahlreich belegt, diese Praxis. Also sowohl die individuelle als auch die gemeinschaftliche. Und dann steht noch 3, 6, 9 da. Das sind noch zusätzliche Gebetszeiten, nämlich die 3. Stunde, die 6. Stunde und die 9. Stunde. Die noch einmal den Tag noch einmal unterteilen. Also morgen wäre ungefähr die 1. Stunde, nicht ganz, aber der Anfang des Tages eben. 3. Stunde wäre ungefähr 9 Uhr, 6. Stunde wäre Mittag dann, also 12 Uhr, 9. Stunde wäre 3 Uhr Nachmittag, dann käme die Vesper, also der Abendgottesdienst, 5, 6 am Abend, je nachdem, nach Jahreszeit, und dann die komplett vor der Nachtruhe, also vor dem Zu-Bett-Gehen, und einmal in der Nacht eine Wache, Vigil, das Wort heißt Vigil, also das heißt Nachtwache oder nächtliches Wachen. Dann steht man eben auch einmal auf. Und dort kommt dann der Charakter eben zu tragen, den ich vorher in der neutestamentlichen Briefliteratur, den wir dort gefunden haben. Einerseits, weil die Nacht als eine Zeit der Bedrängnis erlebt wird, wo der Mensch gefährdet ist, ausgesetzt ist. Und die Nacht auch ein Symbol für die Sünde und den Tod ist. Das heißt, die ganze Existenz wird in diese Nachterfahrung eingebaut. und in der Hoffnung, aber also nicht jetzt nur bedrückt und bedroht und bedrängt, sondern in der Hoffnung auf den, der alles Licht macht und hell macht, wenn er wiederkommt. Also in Erwartung des kommenden Christus. Das wäre also die erste Praxis. Man begründet das biblisch-heilsgeschichtlich, also auch diese Verteilung über den Tag, wobei die Morgengottesdienste, wie kann man die biblisch begründen am besten, was geschieht am Morgen? Auferstehung. Genau, also in der Regel ist am Morgen Thema Auferstehung. Also Thema, ja, also das ist sozusagen der Punkt. Der Abend hingegen ist die Zeit der Lebenshingabe, auch die Zeit des Kreuzesopfers Jesu Christi, also der Lebensabend, Lebenshingabe am Abend, das Dunkelwerden, das Weggehen des Lichtes ist gleich Weggehen des Lebens, also hat auch eine starke Aussagekraft. Dann eben diese Sache mit der Bedrängnis und Erwartung in der Nacht, das haben wir schon gesagt. Und die kleinen Horn, das nennt man eben die dritte, sechste, neunte Stunde, das sind die sogenannten kleinen Horn. Wir haben auch unterschiedliche heilsgeschichtliche Begründungen bekommen, unter anderem von der Passionschronologie her gedacht. Da würden wir die sechste und die neunte Stunde zuordnen können, denn zur sechsten Stunde wird Jesus gekreuzigt, zur neunten Stunde stirbt er. Und was ist mit der dritten Stunde? Da gibt es unter anderem ein Ereignis, nämlich die Geistgabe zu Pfingsten. Die Versammlung der Jünger und zur dritten Stunde kommt der Geist. Also da kann man dann auch andere Belege suchen. Es gibt andere Stellen auch noch, die da Pate stehen. Aber jedenfalls wird eben diese Zeitstruktur biblisch heilsgeschichtlich gefüllt. Bevor wir jetzt ins 4. bis 5. Jahrhundert kommen, wo einiges passiert. Ich meine, das 4. Jahrhundert ist ein neuralgischer Punkt in der Liturgiegeschichte, weil dort das Phänomen wirksam wird, dass die Kirche Reichskirche wird, dass das Christentum Staatsreligion wird, dass sehr viele Menschen in die Kirche drängen und die ganze Kirche verändert sich und die Liturgie verändert sich. Ja, man ist nicht mehr in Privathäusern, man ist in offiziellen Gebäuden, man baut dann Basiliken, also Kirchen. Das heißt, die Liturgie verändert sich ab dem 4. Jahrhundert. Ganz stark. Aber bevor wir dorthin schauen, möchte ich einen anderen Aspekt noch, der auch geschichtlich, einen geschichtlichen Beigeschmack hat, zeigen, nämlich wie man diesen Vollzug dieses täglichen Gottesdienstes im Lauf der Geschichte genannt hat. Und jeder dieser Namen ist programmatisch oder sagt etwas aus darüber, wie man diesen Vollzug verstanden hat oder was man akzentuieren wollte, was man für das Wichtigste gehalten hat. Und das ist nun tatsächlich so, wie man von den Dingen spricht, so sind sie für einen. Ja? Also die Wahl von Begriffen, von Namen ist nicht beliebig, sondern ist immer eine Aussage darüber, über unser eigenes Verständnis davon. Das kann man gerade bei liturgischen Feiern sehr schön durchspielen, also nicht nur für die Tagzeitenliturgie, sondern auch zum Beispiel für die Eucharistiefeier. Ja? Es ist ein Unterschied, ob ich Messe sage, Eucharistiefeier, Herrenmahl, Brot brechen. Also da gibt es mehrere Möglichkeiten. Und jeder dieser Begriffe sagt etwas mehr oder weniger Wichtiges aus. Aber bei der Tagzeitenliturgie haben wir jetzt folgende Namen. Das Offizium. Offizium ist Pflicht. Ist eine Dienstpflicht. Ich fange gleich mit dem an, was manche nicht mehr so sympathisch finden. Aber wir haben vorher schon gesagt, Juden und Christen sind verpflichtet zum Gebet. Ja? Also da ist gar nichts Anstößiges dabei. Es kann natürlich zur Last auch werden. Ja? Also, und das ist es im Laufe der Geschichte auch geworden, tatsächlich. Eine Gebetslast, ein Gebetspensum. Aber die Idee, dass man als gläubiger Mensch eine Verpflichtung verspürt, diese Gottesbeziehung zu pflegen ausdrücklich, also die ist ja nicht ganz verkehrt, denke ich. Eine zweite Formulierung, die ähnlich in eine ähnliche Richtung geht, ist Opus Dei. Damit ist jetzt nicht eine einschlägige Vereinigung gemeint, ja, sondern das Handeln Gottes, das akzentuiert noch einmal was anderes. Opus Dei als Handeln Gottes an uns. Es ist das Werk Gottes, das an uns geschieht, wenn wir uns bereit machen dafür. Wenn wir uns hinstellen und dabei stehen, und gerade in der Benediktsregel spielt das eine enorme Rolle, dass bei den Psalmen stehen, bei der Liturgie stehen, wenn Gott an uns handelt. Also wir sind sozusagen Beiwohner. Ja? Wir lassen das zu, weil wir uns hinstellen, aber handeln tut in erster Linie Gott an uns. Also der Dienst und der Auftrag zu Gottes Lob und Fürbitte, das sind diese beiden Grundelemente, die wir ja schon vorher, ganz am Anfang kennen. Ja? Also Fürbitte war ein Element. Und das Lob Gottes, die Danksagung, die freudige. Chorgebet, das kennt man vor allen Dingen aus den traditionellen Ordenshäusern. Was ist da akzentuiert? Natürlich das im Chor, also das gemeinschaftliche Tun, aber tatsächlich schon auch mit der Konnotation des Gesanges. Also der Chor ist jetzt nicht von vornherein eine musikalische Größe, es gibt auch den Chorraum, aber das, was dort geschieht, geschieht wesentlich gemeinschaftlich und wesentlich gesungen. Das Chorgebet, also gesungener Vollzug in liturgischer Versammlung. Das Zweite Vatikanische Konzil hat sich entschieden, zumindest in der lateinischen Fassung seiner neuen Bücher, für das Wort Tagzeitenliturgie. Also lateinisch müsste man hier schreiben Liturgia Horarum. Liturgia ist Liturgie, Horarum ist der Plural, Genitiv Plural der Stunden, ja, also, oder der Tagzeiten, womit etwas akzentuiert wird, nämlich der Rhythmus und die Sakramentalität des Tages, also dieses Tagzeiten, ja, wir haben schon gesagt, die Zeit als Sakrament auch, und vor allen Dingen aber auch das liturgische Geschehen, also auch die Versammlung. Ja, dass es nichts Privates, nichts Vereinzeltes ist, sondern es ist der Anspruch, das ist Liturgie. Und Liturgie setzt notwendigerweise Versammlung voraus. Manchmal ist die virtuell, ja? Also wenn jemand im Wohnzimmer Brevier betet, ja? Oder Stundenbuch betet, dann ist er natürlich in Gemeinschaft, ja? Dann ist er auch nicht isoliert. Aber es ist eine Gemeinschaft, die weniger konkret ist, würde ich mal sagen, ja? Als die tatsächliche Versammlung vor Ort. Da führt kein Weg dran vorbei. Ja? Es nimmt dem einen das andere nichts weg, ja? Das meine ich nicht. Aber es geht tatsächlich offensichtlich dieser Liturgiereform, und das kann man auch in den entsprechenden Passagen der Liturgiekonstitution und auch eines anderen Dokuments nachlesen, auf das ich noch ein bisschen eingehen werde, nämlich die allgemeine Einleitung ins Stundengebet, die eben genau aufschlüsselt, was gemeint ist, wie es zu vollziehen ist, woraus besteht, wie man es zu verstehen hat, etc. Und da ist Liturgie wesentlich Gemeinschaft. Es ist immer wieder die Rede davon, dass man das in der Kirche tun soll. Ja? Ich frage mich manchmal, wo das geschieht, außer in Anbindung an Ordenshäuser. Also vereinzelt. Und das nimmt zum Glück zu. Ja? Aber es ist bei weitem, es ist 50 Jahre her, dass das gefordert wurde. Ja? Und das ist keineswegs selbstverständlich geworden. Bitte.
Das ist aber für berufstätige Menschen.
Ja, natürlich. Wir werden gleich sehen, also muss ja niemand alles machen. Ja? Aber es sollte in irgendeiner Form stattfinden. Und es hat immer Leute gegeben, die aus bestimmten Gründen mehr dazu beitragen konnten als andere. Ja? Aber so wie man einen Rosenkranz täglich oder eine Andacht oder möglicherweise auch die tägliche Messe anbietet, unter Anführungszeichen, ja, mit derselben Selbstverständlichkeit sollte der tägliche Gottesdienst der Kirche stattfinden. Und das passiert wirklich nicht. Also da gibt es überhaupt keine Zweifel dran. Gut, Tagzeitenliturgie. Die deutsche Übersetzung dieser Tagzeitenliturgie wird diesem doppelten Anspruch weniger gut gerecht. Sie spricht nämlich vom Stundengebet. Und Gebet ist nur eine Dimension von Liturgie. Eine Dimension. Eine wesentliche, aber nur eine. Denn Liturgie hat mindestens zwei, wenn nicht drei Dimensionen. Ja? Nämlich die Dimension, dass von Gott etwas an uns ergeht. Also zunächst einmal ein Zuspruch von Heil, ein Zuspruch des Wortes Gottes an uns, dem wir dann im Gebet antworten. Das Gebet ist immer nachträglich, ist immer eine Antwort. Es wird auch nirgends bestritten, dass es Antwortcharakter hat, aber es wird eigentlich verkürzt in dieser Formulierung Stundengebet, dass es wesentlich darum geht, zuerst einmal das Wort Gottes aufzunehmen und zu hören. Und die dritte Dimension ist eine kommunikative, ja, eben das, was Liturgie ausmacht, dass es ein Gemeinschaftsvollzug ist. Also beim Stundengebet sieht man wohl auch wieder den Einzelbeter zu Hause sitzen und das Stundenbuch beten. Und dann hätte er genau das erfüllt, was das deutsche Wort sagt, das Stundengebet. Aber nicht die Tagzeitenliturgie. Dem wird es nicht ganz gerecht. Ja, Stunden.
Es ist halt schwer, wenn die Familie nicht mitbetet.
Ja, natürlich. Ja. Nein, also ich möchte niemandem, wie soll ich sagen, etwas, ja. ein schlechtes Gewissen machen oder sonst irgendwas. Ja. Ich versuche nur zu sagen, wo eigentlich das Ziel gewesen wäre, wo man hin wollte und wie weit wir doch noch auch zurückbleiben und aus jedem guten Grund. Ja. Und jeder Kompromiss ist willkommen und gut. Ja, aber man sollte wissen, warum man ihn eingeht. Oder dass es einer ist. Ja, das nimmt ja nichts weg. Ja, und das Allerschlimmste, was man über dieses Gebet sagen kann oder auch über diese Liturgie sagen kann, ist Brevier. Ja? Brevier heißt nämlich nichts anderes als kurz. Ja? Kurz, es ist ein kurz gefasstes Buch, ja? Also von der Buchorganisation ist es kurz und im Vollzug ist es kurz. Und wir lächeln jetzt auch ein bisschen zurecht darüber. Auf der anderen Seite muss man sagen, alle, die dieses Brevier dann, also seit dem 16. Jahrhundert gibt es so etwas, also allgemein verbindlich, ja, nämlich das römische Brevier, haben aufgeatmet, weil es endlich kurz war, weil es nicht mehr zu tapeten war. Ja? Also das Brevier war tatsächlich eine Wohltat für viele, viele dazu verpflichteten Kleriker. Ich rede jetzt nicht von den Klöstern, die Klöster haben Zeit für diese Form der Liturgie. Ja? Aber es hat ein Prozess stattgefunden, dass eben auch Gemeindevorsteher und Pfarrer und Weltklerus in der gleichen Weise verpflichtet waren dazu wie Mönche und Ordensleute, und das ist eine heillose Überforderung gewesen. Und von daher war das Brevier eine Erlösung, nämlich diese Kurzfassung. Und jede Liturgiereform hat wieder gekürzt. Also wenn man die Geschichte des Stundengebets durchgeht, dann wird es immer kürzer. Und es ist auch heute praktikabel kurz, könnte man sagen, auch für Menschen, die berufstätig sind. Gott sei Dank, ja, ist ja auch was sehr, sehr Positives. Ich wollte das deswegen auch gesagt haben, dass Brevier nicht von vornherein böse ist, obwohl ein bisschen böse ist schon. Gut, das heißt also, Sie können schauen, also wie man von den Dingen spricht, das meint man damit, und man kann auch eine Wahl treffen, ja, möchte man lieber das eine oder lieber das andere vollziehen. Aber jetzt zurück so zur geschichtlichen Entwicklung. Im 4. und 5. Jahrhundert entwickeln sich zeitgleich, relativ zeitgleich, parallel, zwei idealtypische Formen dieses Gebets aus sehr unterschiedlichen Wurzeln. Die eine Form kommt aus dem monastischen Leben, also eine mönchische Form, fast ein bisschen eine Ausstiegsform aus dieser ein bisschen lax gewordenen Reichskirche und Volkskirche, also wo es einfach um mehr geht. Die nehmen sich dann auch die Zeit für mehr Gebet, ja, als der durchschnittliche Christ und die durchschnittliche Christin. Und auf der anderen Seite das Gemeindliche, die gemeindliche Tagzeitenliturgie. Also es etabliert sich an den Pfarrkirchen, würde man heute sagen, man nennt sie damals die Kathedralen, das sind an sich die Pfarrkirchen, etabliert sich dieses tägliche Gebet vor allen Dingen morgens und abends. Nicht die kleinen Horen, ja, und auch nicht die komplett, sondern die, an den Schwellenzeiten des Tages, die großen, wichtigen Tagzeiten am Morgen und am Abend. Dieses monastische Offizium, wie es dann genannt wird, also das ist ein Idealtyp, de facto waren sie immer ein bisschen vermischt auch, ja, aber man kann trotzdem recht klar unterscheiden, welche Elemente aus welcher Praxis kommen. Befassen sich vor allem Dinge mit den Psalmen, also fast ausschließlich mit den Psalmen. Ja. Es werden da lange Reihen von Psalmen, also sind dann oft 12 Psalmen pro Einheit, die vollzogen werden, und ich sage jetzt bewusst nicht unbedingt gesungen werden, sondern sie werden vorgetragen. Sie werden rezitiert von einem Vorsprecher, auch nicht Beter, ja, sondern es trägt jemand diese Psalmen vor. Die anderen hören zu, ja, was nämlich den Charakter dieser Psalmen gleich erkennbar macht, ja, nämlich als was? Wenn ich zuhöre, dann ist es eben nicht mein Gebet, sondern es ist eigentlich der Zuspruch des Wortes Gottes. Es ist biblisches Wort, das hier rezitiert wird, ja, und zum Gehör gebracht wird. Und dann kommt eine Stille, und in dieser Stille wird gebetet. Da wird dann tatsächlich gebetet. Also wir haben einen wirklich ganz klaren Zwei-Schritt. Zuerst das Wort Gottes hören, aufnehmen, dann bei sich dieses Wort Gottes bemurmeln und verdauen, könnte man sagen. Ja, das Fachvokabel dafür ist die Ruminatio. Das ist das Wiederkäuen der Schriftworte. Und Mönche ruminieren, oder auch Frauen, ja, Nonnen, sie lernen auswendig, sie murmeln. Das ist eine Weise, wie man sich diese Texte aneignen kann und sich damit identifizieren kann. Ja? Man lernt sie einfach, man übt sich ein. Ja, und wenn man das getan hat, dann ist der Boden der Seele und des Herzens aufbereitet für eigentlich persönliches Beten. Das ist ein zweiter Schritt. Also hier sind die Psalmen Aufbereitung für das Gebet, aber nicht schon Gebet selber. Und dieses Gebet dauert dann eben so lange, bis der Vorsteher das abwinkt sozusagen, indem er eine Kollekte spricht, eine Oration, eine Zusammenfassung dieses Gebets der Einzelnen. Und damit also diese Gebetsstille beendet. Und dann geht es wieder von vorne los. Dann kommen die nächsten Psalmen und wieder Stille, Gebet und wieder Oration. Ich betone das deshalb so, weil die Psalmen hier als das genommen werden, was sie ursprünglich sind, wobei ich gesagt habe, der jüdische Mensch betet mit den Psalmen. Ja? Aber in unserer Bibel stehen die Psalmen als kanonisches Wort Gottes. Und als solches ist es auch gut und wohltuend, diese Worte zu hören. Und zwar alle Worte, die es da so gibt. Es gibt 150 Psalmen und nicht alle von denen würden wir zu unseren Lieblingsgebeten machen, sage ich mal. Ja, da gibt es Texte dabei, die schwer verdaulich sind. Ja? Stichwort Feindpsalmen. Ja? Und es hat eine Folge gehabt, warum man, also was daraus entstanden ist, dass man diesen Aspekt, dass Psalmen auch Wort Gottes sind, dass man den im Laufe der Zeit vernachlässigt hat. Daraus ist nämlich dann die Konsequenz gezogen worden, dass man diese Psalmen nicht beten könne. Ja? Das heißt, ich habe verloren, oder wir haben verloren, die Psalmen als Wort Gottes zu hören. Zunächst einmal, als erstes. Wenn ich damit beten kann, na umso besser. Aber wenn ich es nicht kann, dann hat dieser Psalm trotzdem einen Wert. Er ist kanonisches Wort Gottes. Und wenn er mir nicht schmeckt, dann muss ich mich halt abarbeiten dran. Das wäre so die Haltung der Mönche gewesen. Ja? Also nicht auswählen und aussortieren, was mir passt, ja? Sondern einmal zur Kenntnis nehmen, was da gesagt wird und schauen, was das in mir anrichtet. Die Praxis der Mönche ist dementsprechend eine Praxis, die den kanonischen Psalter zugrunde legt. Also man in allen Horen, man beginnt bei Psalm 1, geht dann durch die Horen durch bis Psalm 150 und beginnt wieder von vorne. Und das Ganze ursprünglich in einer Woche, also die 150 Psalmen verteilt auf eine Woche, eine sehr verfeinerte und ehrgeizige Gebetsleistung hat dann auch dazu geführt, dass man diesen Psalter an einem Tag gebetet hat. Also das war dann wirkliches Leistungsbeten, wo dann auch die Kritiker natürlich gesagt haben, ist das überhaupt noch praktikabel, kann man da überhaupt noch irgendetwas aufnehmen, nämlich geschweige denn beten, ja, aber auch aufnehmen. Aber grundsätzlich, dass man sich einfach diesen Psalmen, so wie sie daherkommen, einfach mal aussetzt. Das ist die Grundidee. Und von daher sein eigenes Gebet inspirieren lässt. Das machen also die Mönche. Die Gemeinden machen es ganz anders. Und jetzt sind wir beim zweiten Punkt, beim gemeindlichen Kathedraloffizium. Kathedrale eben, das ist das Wort für die Pfarrkirche. Dort versammelt sich die Gemeinde mit ihrem Klerus, mit den Vorstehern. Und es wird auch gesungen. Es wird gesungen. Die Mönche singen ja gar nicht. Ja? Die Mönche rezitieren und beten. Dort wird gesungen. Und zwar Psalmen, Hymnen. Und dann gibt es noch einen Gebetsteil, Orationen, Fürbittgebet und es gibt Segen. Das ist so die Grundstruktur des gemeindlichen oder des Kathedraloffiziums. Die Psalmen werden dort unter einer anderen Perspektive verwendet, nämlich nicht als Wort Gottes, sondern sie werden ausgewählt, passend zur Situation. Also man wählt einen Morgenpsalm fürs Morgengebet und einen Abendpsalm fürs Abendgebet. Man trifft eine bewusste Auswahl. Das ist ein ganz anderer Zugang, ein anderer Anspruch. Und erleichtert dann natürlich auch den persönlichen Gebetsmitvollzug. Ja? Nicht immer wird das klappen, wenn ein Klagepsalm auf dem Programm steht und ich bin freudig gestimmt, dann wird mir das vielleicht auch schwerfallen. Aber im Großen und Ganzen ist die Identifikation leichter mit dieser Auswahl der Psalmen, die passen. Eine Zeugin für diese Art der Tagzeitenliturgie ist eine Dame, namens Egeria, die vielleicht manche von Ihnen schon kennen als Zeugin der Liturgie, bitte? Die Pilgerin Egeria, genau, die nach Jerusalem pilgert eben, gebürtig aus, ich weiß nicht, Gallien, Galizien, man weiß nicht genau, Spanien, Pyrenäen, entweder eine adelige Dame und oder Nonne, die Zeit hat zu pilgern. Ja? Und sie geht nach Jerusalem, so wie viele zu ihrer Zeit, und sie hat ein Tagebuch geschrieben, ein Reisetagebuch, und sie beschreibt die Jerusalemer Liturgie, die sie erlebt dort. Und vor allen Dingen die Dinge, die anders sind als bei ihr daheim, die schreibt sie besonders schön und detailliert auf. Bei manchen sind wir ein bisschen traurig, wenn sie dann schreibt, und das wird gefeiert wie bei uns daheim. Nur weiß man das nicht, wie das dann war. Ja? Also besser, sie schreibt eben die fremden Dinge auf, und das ist eben die Jerusalemer Liturgie par excellence, die für uns dann auch wichtig geworden ist, für unsere Tradition, weil die Pilger, also nicht nur die Egerier, sondern andere auch, voll Begeisterung diese Jerusalemer Liturgie mit nach Hause nehmen und propagieren. Ja? Und sie verortet sich dann eben auch zu Hause. Und es ist tatsächlich so, dass die römische Tradition wesentlich aus der Jerusalemer Liturgie kommt. Also es ist nicht exotisch und irgendwas ganz weit weg von uns, sondern das hat sehr, sehr viel an unserer eigenen Liturgie geprägt. Und sie beschreibt jetzt einerseits eben auch Hymnen, Psalmen, Antiphonen. Das ist ein bisschen anders als das, was wir vorher schon hatten, ja, Hymnen, Psalmen, Lieder. Sie sagt Hymnen, Psalmen, Antiphonen, und hier wird vermutlich wieder etwas anderes gemeint, nämlich offenbar die Psalmen, tatsächlich die Psalmen, also die alttestamentlichen Gesänge. Und das Hymnen, Psalmen, Antiphonen bezieht sich auf den jeweiligen Vortrag oder die Rezitationsweise, ja, also die Vortragsweise. Also wenn sie sagt, Antiphonen wurden gesungen, dann heißt das Psalmen mit Antiphonen. Antiphonen sind Kehrverse, ja, kommen noch auf das zu sprechen. Wenn sie nur vom Psalmen spricht, dann wird es vermutlich so gewesen sein, dass es eine responsoriale Praxis war. Also entweder eben auch mit einem Kehrvers, der dazwischen geschaltet wurde oder abwechselnd in irgendeiner Form, weiß man nicht genau. Und die Hymnen, gemeinsame Rezitation. Also nicht abwechselnd, sondern gemeinsam. Also nicht unbedingt Lieder, sondern die Psalmen von allen gesungen. Dann hat es den Liedcharakter. Also wieder eine andere Unterscheidung. Und das zweite Prinzip, das eben so typisch geworden ist für das gemeindliche, für den gemeindlichen Gottesdienst, passend zu Zeit und Ort. Und in Jerusalem geht das mit dem Ort natürlich fein, weil man dort die heiligen Stätten hat, wo man hingehen kann, also wo die Abendmahlstradition ist, verortet ist und wo das Gebet in Gethsemane ist und wo die Geißelung stattgefunden hat und wo die Kreuzigung stattgefunden hat. Man geht dort überall hin und hält Stationsliturgie. Und dort singt und betet man dann eben passend zu diesem Ereignis, zu diesem heilsgeschichtlichen Ereignis, aber auch am richtigen Ort. Das mit dem Ort geht dann natürlich außerhalb von Jerusalem nicht mehr ganz so gut, aber passend zur Zeit, das bleibt auf jeden Fall über. Und das ist auch ein Grundprinzip eben dieses gemeindlichen Gottesdienstes. Charakteristisch für diesen Gottesdienst, der einfach sinnlicher begangen wird, auch noch als in der monastischen Tradition, wären dann Prozessionen, also man bewegt sich, man geht von A nach B, man zündet Licht an, das ist ganz ein wesentliches Element, das abendliche Licht anzünden insbesondere, wenn das Tageslicht weggeht und man nicht auf den Lichtschalter drückt, ja, sondern dann zündet man Licht an und begeht dieses Licht dankbar. Lobt und preist es. Ja. Das abendliche Licht anzünden, charakteristisch, immer schon charakteristisch für Gemeindegottesdienste, ist, dass wenig Schriftlesung vorkommt. Das ist offenbar pastoral nicht auszurotten und war immer schon so, dass man den Gemeinden relativ wenig an Schrift zugemutet hat. Anders in der monastischen Tradition, wo man erstens die Psalmen als Schriftwort versteht, noch viel konsequenter, und wo es dann auch lange Lesungen gibt, vor allen Dingen in der Nacht, Hore. Also wenn man in der Nacht aufsteht zum Gebet, dann wird ganz lange aus der Schrift gelesen. Aber die Gemeinden bekommen das also klein portioniert. Der Segen spielt aber dafür da eine große Rolle. Also das ist Entlassungsmoment. Nicht nur sinnlich, sondern von diesen Momenten her Weihrauchverwendung. Ja, Weihrauchopfer. Also man verbrennt Weihrauch auch, also um dieses Gebet sinnlich zu unterstützen. Und ein weiteres sinnliches Element sind die Gesten und die Körperhaltungen. Also man steht, das haben wir auch schon gehört, man erhebt die Hände zum Gebet und man verneigt sich. Also eine tiefe Verneigung, nicht so ein Kopfnicken, sondern eine ordentliche Verneigung. Das ist das Repertoire, das man in diesem Gottesdienst zur Verfügung hat. Und das hat sich bis heute an manchen Orten auch genauso gehalten. Die Gestik, die hier nicht mehr erwähnt ist, ist das Sitzen. Das prägt das monastische Gebet. Das Sitzen, weil man die Psalmen hört. Ja? Und erst bei Benedikt, also erst in der Benediktsregel muss man sagen, in der Benediktsregel vermischt sich das dann. Und die Psalmen fangen an zu schillern. Wirklich zu schillern zwischen Gebet und Schriftwort. Und sie sind ja schillernde Wesen. Ja? Also das ist, man kann sie nicht eindeutig zuordnen, muss man auch nicht, braucht man auch nicht. Aber mit der Benediktsregel ist diese Vermischung dieser beiden Idealtypen dann faktisch. Und seine Psalmenverteilung, also er sieht vor, dass alle Psalmen innerhalb einer Woche drankommen, und er macht eine Kombination aus ausgewählten Psalmen zu bestimmten Zeitpunkten oder Zeiten. Also es gibt Morgenpsalmen, es gibt Abendpsalmen und Nachtpsalmen. Aber im Großen und Ganzen folgt die Benediktsregel noch dem aufsteigenden kanonischen Psalter. Und das Aufsteigen auch ist auch wichtig, also es würde niemals der Psalm 72 vor dem Psalm 35 kommen. Ja? Sondern man, selbst wenn man welche auslässt, man bleibt immer in der aufsteigenden Reihenfolge. Das hat natürlich einen gewissen Wert. Das mag auf der einen Seite vielleicht ein bisschen seltsam klingen, weil es die, wenn man sich diese Bücher, die Psalmen anschaut, folgen manchmal welche aufeinander, die man jetzt nicht unbedingt in der Kombination bräuchte. Aber der Psalter ist ein redigiertes Buch. Ja? Das heißt, es ist keine wahllose und willkürliche Ansammlung von Texten, sondern das ist eine Redaktion dahinter. Das heißt, die biblischen Verfasser dieses Psalters mit seinen Untergruppierungen wollten etwas. Und die Psalmen hängen zusammen. Also hintereinander stehende Psalmen hängen oft durch Stichwortverknüpfungen zusammen, durch motivische Verbindungen zusammen und so weiter. Und dieser Zusammenhang der Psalmen geht verloren, wenn ich auswähle. Dann habe ich immer nur einen, ja, aber nicht mehr in seinem Kontext. Die heutige Psalmenverteilung, deshalb betone ich auch das, die heutige Psalmenverteilung nach der Liturgiereform hat diese kanonische Reihenfolge komplett aufgegeben. Völlig aufgegeben, gibt es praktisch nicht mehr. Man hat andere Kriterien angelegt, nämlich vor allen Dingen eine Mischung der Gattungen und die Länge der Kürze der Psalmen. Also dass man einfach eine gute Portion zusammenbringt, sozusagen, die für jeden etwas bietet. Also eine ganz durchwachsene Mischung. Und es gibt kaum mehr Stellen in der heutigen Tagzeitenliturgie, die also diese biblische Reihenfolge noch bewahrt. Vielleicht einmal, dass zwei hintereinander noch beisammen stehen. Zwei. Ja, aber die sind dann auch losgelöst von ihrem weiteren Kontext. Ja, das heißt, man hat da etwas aufgegeben, aber zugunsten eines anderen Gewinns, den man damit gemacht hat. Gut, was gibt es noch in dieser Zeit? Es gibt immer nicht nur diese beiden Typen, also die monastische Tradition und die gemeindliche Tradition, sondern es gibt immer auch Intensivformen bestimmter Gruppen. Und das gibt es ja bis heute. Also es gibt, heute werden es vielleicht die Movimenti oder andere Gruppen, charismatische Gruppen, die immer noch Intensivformen pflegen. Das gibt es zur Zeit von der Egeria auch. Ja? Also es, nicht nur diese zwei, sondern es gibt daneben auch noch mehrere Formen. Und immer bleibt das persönlich individuelle Beten gefragt und wichtig. Gut, die Benediktsregel haben wir jetzt gerade kurz erwähnt, was er tut, also wie die Kombination aus gewählten Psalmen und dieser noch immer kanonischen Reihenfolge bei ihm aussieht. Und dann setzt eine große Verfallsgeschichte ein. Und zwar, die eben überhaupt mit sehr vielen Dingen zu tun hat, aber das Stichwort, das uns jetzt am meisten interessiert, ist Klerikalisierung. Die Liturgie wird den sogenannten Laien, also dem Gottesvolk, entfremdet, aus verschiedenen Gründen. Das beginnt bei der Sprache. Ja, Sie wissen, Latein ist Sakralsprache geworden, spätestens seit Karl dem Großen, der die römische Liturgie zum Maß aller Dinge macht, weil er römischer Kaiser sein will. Und dann braucht er die römische Liturgie, damit er möglichst römisch ist. Die römische Liturgie ist aber Latein, bei ihm spricht man kein Latein. Aber die Liturgie ist nur dann richtig und gültig, wenn sie auf Latein vollzogen wird. Und spätestens da ist es aus mit der Teilnahme der Gemeinde und dem Verständnis der Gemeinde. Aus völlig anderen Gründen, ja, als man früher Liturgie gefeiert hat. Also da ist einfach eine Erwartung an die Liturgie dahinter, die wir heute auch so kaum mehr nachvollziehen können. Ja. Also in dieser Zeit, ab dem 8. Jahrhundert, geht es wesentlich darum, den korrekten Kult zu leisten. Nichts zu verändern, die richtigen Worte von den richtigen Personen sprechen zu lassen. Und das sind ganz bestimmt nicht die Laien. Das sind nur beauftragte, ordinierte Kleriker. Also eine Klerikalisierung. Und gleichzeitig müsste man eigentlich auch erwähnen, eine Monastifizierung. Denn der monastische Lebensentwurf, der Lebensentwurf des Mönches, ist ein gänzlich anderer als der des Klerus. Das ist nicht dasselbe. Ja? Also unsere Priester und Pfarrer und auch Diakone, die leben in Gemeinden und für Gemeinden, ja? Und dienen diesem Gemeindeleben. Mönche und Ordensfrauen leben in einer klösterlichen Gemeinschaft unter ganz anderen Perspektiven. Manchmal angebunden an eine Gemeinde. Also es gibt auch da wieder alle Möglichkeiten. Aber im Prinzip ist also jemand, der Mönch wird, hat einen völlig anderen Lebensentwurf als jemand, der Weltpriester wird. Und trotzdem geschieht es im 11. Jahrhundert, wird es ganz, ganz deutlich, unter einem Papst, der selber Mönch ist. Und der hätte gerne die ganze Welt als großes Kloster, nämlich Gregor der Siebte. Und der sorgt dafür, dass alle Kleriker diese monastische Gebetspflicht ausüben. Also das Ideal des Mönches wird auf den Klerus übertragen. Und umgekehrt spielt das auch zurück. Der Kleriker ist der ideale Christ und der etwas leisten kann für die Gemeinde, indem er das Messopfer darbringt. Also sollten auch in den Klöstern möglichst viele geweihte Kleriker sein, damit sie dort Tag und Nacht und simultan und synchron das Messopfer darbringen können. Nicht Eucharistie feiern, das Messopfer darbringen.
Aber ja? Hat man da überhaupt noch an Jesus gedacht?
Das weiß ich nicht. Ich glaube schon, aber es ist nicht ganz leicht nachzuvollziehen. Ja. Ja? Aber es verändern sich einfach die Erwartungen, die Perspektiven. Aber es geht immer um das Heil. Ja? Weil diese Kleriker, die das Messopfer darbringen, möglichst oft und möglichst viele, die tun das ja für die Gemeinden, weil sie ihnen die Messopferfrüchte zuwenden. Man denkt das halt in Quantitäten. Ja? Man kann Gnade erzeugen und man kann sie zuwenden und verteilen. Und wenn das Prinzip von Liturgie ist, na, dann muss ich möglichst viele Menschen haben, die das machen können. Ja? Aber mit einer Feier, nach unserem heutigen Verständnis, mit einer Begegnung zwischen Gott und dem Menschen oder einem kommunikativen Ereignis, hat das nichts zu tun. Ja? Aber es sind einfach andere Perspektiven. Aber da muss man viel Kirchengeschichte und Liturgiegeschichte auch mitnehmen, weil es so viele Ebenen hat. Ja? Also wir begnügen uns einmal mit dieser Klerikalisierung und diesem monastischen Ideal. Und das führt dazu, dass alle dasselbe machen müssen. Die Mönche genauso wie die Kleriker. Die Mönche können es leisten, die Kleriker nicht. Also der Weltklerus. Ja? Für den ist es eine heillose Überforderung. Gut, jedenfalls verfällt die Gemeindebeteiligung. Das ist auch festzuhalten. Ja? Also die Gemeinden werden diesbezüglich enterbt und so nachhaltig enterbt, dass wir gar nicht das Bedürfnis haben eigentlich nach Stundenliturgie in den meisten Fällen. Ja? Wir erkennen es gar nicht als unsere Liturgie. Obwohl das 4. Jahrhundert belegt, dass es unsere Liturgie ist. Das Konzil von Trient verfestigt das sozusagen. Ah nein, eins muss ich noch sagen, das mit dem Privatgebet. Also nicht nur die Klerikalisierung der Liturgie, und es wird also Amtspflicht des Klerus und der Ordensleute, dieses Gebet zu vollziehen. Und jetzt sind wir wirklich beim Gebet, ziemlich ausschließlich beim Gebet gelandet. Es wird auch noch privatisiert. Und das, was früher mal die Ausnahme war, dass also ein Mönch auf Reisen ausnahmsweise mal alleine das vollziehen durfte, das Chorgebet, ja, ausnahmsweise alleine vollziehen durfte, wird dann ganz rasch die Norm. Ist viel bequemer, viel einfacher, jeder für sich. Und das ist auch ein Phänomen, das sich 100-mal belegen lässt durch die Liturgiegeschichte von der Ausnahme zur Norm. Also alles, was einmal zugestanden wurde, ist in kürzester Zeit das, was die gesamte Praxis prägt. Das sogenannte Kreuzprävier, das ist von einem Kardinal Quiñones, heißt er, der hat im 16. Jahrhundert, unmittelbar vor der Erstellung des römischen Präviers dann, auf dem Konzil von Trent, also Anfang des 16. Jahrhunderts, ein Buch herausgebracht, das einen richtigen Boom erlebt hat. Ja? Nämlich dieses Kreuzprävier, das ganz maßgeschneidert ist auf die Bedürfnisse des Privatbeters. In einer Konsequenz, das ist unglaublich, ja? Also es tut nicht einmal mehr so, als wäre da irgendjemand zweiter anwesend, sondern es geht tatsächlich wirklich nur darum, dass eine Person Psalmen und Texte für sich rezipiert und verarbeitet. Denn in den anderen Büchern, auch wenn sie privat gehandhabt werden, gibt es immer noch so Einträge wie ein R, das heißt ein Responsum, das heißt eigentlich jemand anderer müsste antworten. Selbst wenn er es nicht tut und eine Person das alles liest, aber die Bücher spiegeln noch wieder, dass es eigentlich um eine Liturgie ginge, auch wenn man es schon lange nicht mehr tut. Aber das Kreuzprävier des Quiñones macht damit Schluss. Also das trägt eigentlich, ist es eine total stimmige Reform, trägt der Situation vollkommen Rechnung und erfreut sich größter Beliebtheit. Ja? Also niemand will mehr was anderes als dieses Kreuzprävier. Der nächste Papst ist dann Pius V., der ist dann kein Verfechter dieses Kreuzpräviers und auf andere Vorarbeiten zurückgegriffen. Diese eben Reform lag schon in der Luft. Er greift auf einen anderen Reformansatz zurück und herauskommt dann das Breviarium Romanum von 1568. Das ist das römische Brevier, das sich eigentlich mehr oder weniger unverändert bis zur Liturgiereform gehalten hat. Mehr oder weniger. Ja, es gab immer wieder ein bisschen Retuschen bei den Psalmenverteilungen und so. Aber im Großen und Ganzen, so wie die liturgischen Bücher überhaupt dieser Zeit des Trenter Konzils, haben ja den Anspruch, für immer und ewig zu sein, und sie bleiben es jahrhundertelang. Plus minus, könnte man sagen. Ja, eine gewisse Wiederherstellung der gemeindlichen Liturgie gibt es dann erst Anfang des 20. Jahrhunderts, also nicht erst beim Zweiten Vatikanischen Konzil und der daraus folgenden Liturgiereform, sondern schon ab dem 20. Jahrhundert, befördert durch die liturgische Bewegung. Also durch Menschen, die eigentlich ein restauratives Anliegen hatten, also kein Reformanliegen in dem Sinn, dass sie etwas Neues machen wollten, sondern sie wollten, dass die Schönheit der Liturgie, nämlich dieser römischen Tradition, wieder allgemein verständlich wird. Sie wollten der Verständlichkeit dienen, nicht was Neues machen.
Wie Pius Paris?
Zum Beispiel. Ja? Er wollte nicht wirklich was Neues, sondern er wollte das, was da ist, aber so, dass es die Menschen verstehen und mitvollziehen können. Ja? Aber im Grunde ist es eben ein bewahrendes Anliegen, was ja ganz positiv ist auch, ja? Weil man sagt, so waren die Neuerer. Ja? Und man hört diesen Vorwurf eigentlich immer öfter, dass eben die Liturgiereform hätte Traditionsbruch gebracht und Diskontinuität und so weiter. Stimmt ja alles nicht. Ja? Das Anliegen war immer, in Kontinuität mit der Tradition zu sein. Wenn allerdings der Rückgriff auf eine Tradition erfolgt ist, die älter ist, also das 19. oder 16. Jahrhundert, dann ist es manchen Menschen als Traditionsbruch erschienen, weil sie die ältere Tradition gar nicht mehr kannten. Und die Liturgiereform greift nun mal auf die Tradition des ersten Jahrtausends zurück und nicht auf die des zweiten. Ja? Aber deswegen kann man nicht vom Traditionsbruch sprechen, sondern eigentlich von der noch viel älteren Tradition, die wiederhergestellt wird, die erneuert wird. Also das Zweite Vatikanum erfindet nichts Neues, sondern es holt hervor aus dem Schatz, der schon längst da ist. Ja, Pius X. hat schon vorher, also vor dem Zweiten Vatikanischen Konzil, eine Brevierreform veranlasst. Also da ging es vor allen Dingen auch um die Psalmenverteilung und um die Entfernung von doppelten Psalmen, also auch wieder eine Entschlackung, also wieder das Prinzip verkürzen, aber positiv, also einfach, dass die Verdopplungen wegfallen etc. Ja, und nach unserem heutigen Verständnis, jetzt sind wir in der Gegenwart angelangt, und jetzt möchte ich dann noch zwei Texte Ihnen vorstellen oder ans Herz legen, die Auskunft geben über das heutige Verständnis von Tagzeitenliturgie. Das ist zum einen die Liturgiekonstitution aus dem Konzil selber, die 1963 als erstes Dokument auf dem Vatikanum II promulgiert worden ist. Ich habe nur ein paar ganz kleine Zitate herausgegriffen. Es sind vor allen Dingen die Paragraphen 90 bis 100, die sich also mit der Tagzeitenliturgie befassen. Und es wird ganz, ganz selbstverständlich und lapidar gesagt, Stundengebet ist öffentliches Gebet der Kirche. Super, man darf doch nicht drüber lesen. Da steht öffentlich. Ja, da steht öffentlich. Und bei Kirche ist natürlich gemeint nicht des Klerus, sondern der ganzen Kirche. Ja? Also nicht einfach sagen, hoppla hopp, ja, das kennen wir schon, sondern nein, es ist öffentliches Gebet der ganzen Kirche. Und an einer anderen Stelle, Stimme der Kirche, da wird es ausdrücklich gesagt, des ganzen mystischen Leibes, der Gott öffentlich lobt. Da haben Sie es wieder, öffentlich, öffentlich lobt. An einer anderen Stelle, die ich sehr liebe, überdies ist vorzuziehen, dass man das Stundengebet singt, soweit das möglich ist. Ja, hängt natürlich auch von verschiedenen Dingen ab. Aber es ist ganz klar, Singen hat Vorrang. Ja, das ist der eigentlich passende, stimmige Vollzug dieser Psalmen. Es geht ja wesentlich um die Psalmen. Ja, und hören besonders die Vesper an Sonntagen. Nein, so weit sind wir noch nicht. Anderes Zitat. Die Seelsorger sollen darum bemüht sein, dass die Hauptchoren, das sind eben Laudes und Vesper, das heißt Morgenlob und Abendlob, besonders die Vesper an Sonntagen und die Vesper an höheren Festen in der Kirche gemeinsam gefeiert werden. Sie wissen selber aus Ihrer eigenen Gemeinde, wie weit man dem gefolgt ist und wie weit eben noch nicht. Weil die Hauptchoren würde ja bedeuten, Laudes und Vesper jeden Tag. Aber ich kenne auch kaum jemanden, der, also ich meine, meine Gemeinde ist eine eine benediktinische Gemeinde, wo ohnehin das Chorgebet in der Kirche stattfindet. Aber ich kenne keinen Seelsorger, der sich mit dem Buch hinuntersetzt in die Kirche. Und das wäre es eigentlich. Also wenn er schon alleine bleibt, ja, es werden ja nicht die Hundertschaften gleich kommen. Aber eigentlich öffentlich, ja, eigentlich müsste er in die Kirche gehen und einladen dazu.
Naja, bei uns zum Beispiel, also in der Pfarre, wo wir sind, da macht es der Pfarrer mit der Pastoralassistentin und die Sakristanin.
Und wo?
Na, in der Kirche.
In der Kirche. Gut, dann kann jeder dazu kommen, weil du gehst immer öffentlich. Es kommt niemand, naja klar, aber es müsste zumindest die Möglichkeit geschaffen werden und ein bisschen ankommen als Selbstverständlichkeit.
Und wie ich bei mir in der Heimat fahre, vor 30 Jahren bin ich auch, da war ich, da habe ich noch studiert, da habe ich Zeit gehabt, bin ich zur Laudes gegangen. Mhm. Das war haben wir oben im Altarraum
Und es konnten alle kommen, die kommen wollten.
Ja, genau.
Wichtig ist, dass die Kirchen offen sind und dass es öffentlich stattfindet. Und nicht irgendwo in einer Seitengeschichte, die unzugänglich ist. Oder, genau. Ja, dann ist es gut. Ja, mehr davon. Wäre schön. Also wie gesagt, das sind Stimmen jetzt von vor 50 Jahren. Ja, das ist der Punkt. Und da ist noch sehr, sehr viel einzuholen. Die Bücher, die dann herausgegeben wurden, waren... Also das Buch, muss man sagen, die Liturgia Horarum, das ist die lateinische Version, die ist 1971 und in den Folgejahren erschienen. Und auf Deutsch gab es dann das deutsche Stundenbuch ab 1978. Über die Problematik des Begriffs habe ich schon gesprochen, also Stundengebet, Stundenbuch zum Stundengebet, ist nicht Liturgie. Aber es gibt dann auch seit 1979 eine zum Singen eingerichtete Form dieses Stundenbuchs, das Antiphonale zum Stundenbuch. Das ist nur so ein Ziegel und es ist relativ schwierig, mit dem umzugehen. Ja, das ist eine Blättergeschichte, wo man ununterbrochen hin und her springen muss. Wenn ich zum Beispiel für die Kurse, und ich habe auch für Sie heute Abend was zusammenkopiert, ja, aus diesem Antiphonale, dann geht es wunderbar, dann kann man sich seine eigenen Feiertexte wunderbar zusammenkopieren. Aber man kann das Buch nicht in der Liturgie verwenden. Abgesehen davon, dass man nicht jeden einen solchen Dings in die Hand drücken kann, was auch viel kostet, ganz nebenbei. Also es ist ein bisschen schwierig mit dem Singen, aber wenigstens gibt es, und das zeichnet das deutschsprachige Stundengebet durchaus aus, denn es ist nicht selbstverständlich in den muttersprachlichen sonstigen Feierformen, dass man tatsächlich eine zum Singen eingerichtete Form hat, wenn man es möchte und sich ein bisschen darauf einlässt. Ein zweites Dokument, jetzt abgesehen von dieser Liturgiekonstitution, die übrigens den Namen Sacrosanctum Concilium trägt. Ja, das ist der Name dieses Dokuments. Es ist üblich, diese lateinischen Dokumente mit den ersten beiden Wörtern, die in dem Text vorkommen, zu benennen. Ja, nur zur Erklärung. Das zweite ist die allgemeine Einführung in das Stundengebet. Und Einführungen in liturgische Feiern sind oft, in dem Fall nicht, doch auch in dem liturgischen Buch selber abgedruckt, sind drinnen. Und sie sind sehr, sehr empfehlenswert. Also wenn man nicht gleich zu der Stelle weiterblättern, wo man anfängt zu beten oder zu singen oder sonst etwas, sondern man könnte das wirklich vorher lesen, dann kennt man sich nämlich aus. Und das ist sehr, sehr erhellend. Ich wollte nur die Struktur erklären davon und was drinnen vorkommt. Es sind 5 Kapitel. Das erste Kapitel befasst sich mit der Bedeutung des Stundengebets im Leben der Kirche und hier wird ganz viel Wert auf die Gemeinschaft gelegt. Das sind immer auch die Dinge, die so, wie gesagt, als Dinge, die noch einzulösen sind. Ja, also vieles wird gesagt oder eingeladen dazu, was ich noch nicht ganz realisiert habe. Aber es ginge darum. Gemeinschaft, die Heiligung des Menschen, das ist überhaupt ein Lieblingsterminus auch der Liturgiekonstitution, dass der Mensch in der Liturgie geheiligt wird. Ja? Und Gott die Ehre gibt. Das heißt, es geschieht an uns etwas Heilsames. Das meint Heiligung. Wir werden deswegen nicht alle sündenfreie Menschen. Aber es geschieht an uns Heil und wir geben Gott die Ehre. Das ist dieser Dialog zwischen Gott und dem Menschen. Und eine Formulierung dafür wäre, dass der Mensch geheiligt wird. Es gibt andere Formulierungen auch, aber das kommt immer wieder, diese Bezeichnung. Die Heiligung des Menschen. Dann wird die Struktur erklärt und einiges anderes. Und noch einmal gleich, der erste Paragraph sagt schon, das öffentliche und gemeinsame Gebet des Volkes Gottes gilt mit Recht als eine der Hauptaufgaben der Kirche. Das haben sie also noch zugespitzt, ja, noch einmal verdeutlicht. Ja. Also man kann sich sehr freuen darüber, man hat es auch ein bisschen weh, wenn man das liest und sich denkt, naja, Gut, was auch, finde ich, recht fein ist, nämlich auf die Struktur bezogen, wird gesagt, das Stundengebet folgt, man könnte jetzt ergänzen, zwar eigenen Gesetzen, das stimmt, jede Liturgie hat ihre eigene Gesetzmäßigkeit, aber, würde ich jetzt mal sagen, verbindet in bestimmter Weise dieselben Bauelemente, die man auch in anderen liturgischen Feiern trifft. Also es ist auch da das Handwerkszeug oder die Elemente, also die Elemente, aus denen es besteht und das Handwerkszeug, wie damit umgegangen wird, das ähnelt sich auch. Also wenn man das einmal erlernt hat, dann ist man kompetent für alle möglichen Gottesdienste. Und das Strukturprinzip, das dieser und jeder Liturgie zugrunde liegt, ist Dialog zwischen Gott und den Menschen. Ein personales Verständnis von Liturgie. Kein kultisches, kein rituelles, sondern ein personales. Ein Begegnungsereignis zwischen Gott und dem Menschen. Ich habe meine zwei Teile, wer mich kennt, weiß, was das heißt. Ja, die kommen auch dauernd, weil sie eine Kurzfassung sind. Ja? Also Gott spricht zu uns und wir antworten im Gebet. Man könnte, wenn man wollte, noch einen Teil rundherum machen. Also diese zwei sind eh klar. Und das Ganze geschieht in Kommunikation der Feiernden miteinander. Die sind die Träger der Liturgie. Ohne sie geschieht auch dieser Zuspruch Gottes nicht. Wenn niemand sich zum Ambo stellt und dort was vorträgt, dann ergeht der Zuspruch Gottes ganz konkret nicht, weil ihn niemand hört und weil ihn niemand spricht. Ja? Also beides geschieht durch Menschen, die das füreinander tun. Dann das zweite Kapitel, da geht es um die Heiligung des Tages. Das ist ein bisschen ein missverständlicher Begriff, der nicht meint, dass wir aus einem profanen etwas wie der Zeit oder des Tages durch unser Tun etwas heilig machen oder es irgendwie aufladen, heiligmäßig oder sonst wie. Ja? Sondern es geht genau um diese Sakramentalität der Zeit, die ohnehin immer schon da ist. Weil die Zeit schon eine gute Gabe Gottes ist, die uns zum Heil gegeben ist. Und Heiligung bedeutet eigentlich nichts anderes, als sich das bewusst machen. Und das zum Ausdruck bringen und es offenbar machen. Also wir fügen nicht einer unheiligen Sache etwas Heiliges hinzu oder verändern sie, sondern wir enthüllen, was sie immer schon ist von Gott her. Das geschieht bei der Heiligung des Tages. Und an diesem Ort werden auch die Tagzeiten aufgezählt, die wir auch schon aufgezählt haben. Ein unbekannter Begriff ist da die Lesehore. Man hat also sich verabschiedet von der Nachtwache, von der Vigil und auch von der, also nicht ganz konsequent, zum Glück, aber vor allen Dingen von der ersten Stunde, also von der Prim. Ja? Das war auch eine kleine Hore sozusagen, die hat man ersatzlos gestrichen und hat dafür, und das macht jetzt mit der Vigil ein bisschen verwandt, die Lesehore eingeführt, die tatsächlich zum Inhalt hat, dass viel Schriftlesung, aber auch Väterlesung, also Kirchenväter und auch heiligen Viten, also hagiografische Lesungen kommen da drinnen vor. Also viel Text. Ja? Vor allem biblischer Text, aber eben auch kirchlicher Text und heiligen Erzählungen, heiligen Viten, heiligen Beschreibungen. Diese Lesehore hat keinen, das ist die einzige Tagzeit, die keinen festen Zeitansatz braucht oder hat. Die kann man dann vollziehen, wenn man will und wenn man Zeit hat dafür. Weil sie ja auch eine gewisse Zeit braucht, ja, die Auseinandersetzung mit diesen Texten. Wann das jemand macht, das bleibt jedem selber überlassen. An Sonn- und Feiertagen kann diese Lesehore erweitert werden durch Gesang und bestimmte andere Elemente zu einer fast vollwertigen Vigil. Ja, muss man nicht machen, kann man machen. Und den Rest kennen Sie. Unterstrichen habe ich die Kardinalhoren oder die Haupthoren, Laudes und Vesper, also Laudes in der Früh, dann die drei kleinen Horen, Terz, Sext und Non, die oft auch zu einer Mittagshore zusammengefasst werden, ja, also komprimiert zu einer, die dann halt zu Mittag ist, zur sechsten Stunde, die Vesper und die Komplett. Die Elemente, die all diesen Horen eigen sind, ist die Psalmodie. Die Psalmen sind Hauptbestandteil. Nach vielen Kürzungen ist nicht mehr so viel übergeblieben, dass man es ganz leicht erkennt. Aber immer noch sind die Psalmen das Grundgerüst sozusagen. Sie bieten den Grundstoff, das Fundament dieses ganzen Gottesdienstes. Ganz wichtig sind die Antiphonen. Die Antiphonen, die Kehrverse zu den Psalmen, die als Deute, Lese, Verständnishilfe, als Interpretament des Psalmes aufgefasst werden. Und dann eine detaillierte Schilderung der möglichen Vortragsweisen, der Verteilung der Psalmen, also warum man welche Psalmen wohin gesetzt hat, auch der Kantiker. Kantiker sind auch Lieder aus dem Alten und Neuen Testament, die aber jetzt keine Psalmen sind. Ja? Berühmtesten Kantiker aus dem Neuen Testament sind das Benediktus, das Magnificat und das Nunc Dimittis. Aber es gibt im Alten Testament auch jede Menge Kantiker. Ja? Der Gesang der Jünglinge im Feuerofen beispielsweise. Ja? Und vieles andere. Und dann kommt der zweite Teil, also der dann sozusagen, also ausdrücklich Lesung, gesprochenes Wort, gehörtes Wort, mit Responsorien, also mit, da fehlt ein N, Responsorien, also mit dem Antwortgesang darauf. Dann eigene Lieder sind Hymnen, sind in dem heutigen Verständnis einfach Lieder, sprich theologische freie Dichtung. Während die anderen Texte alle biblische Texte sind, sind die Hymnen freie theologische Dichtung. Und das ist in der römischen Tradition nicht ganz so selbstverständlich und weit verbreitet wie in der Ostkirche, die sehr viel mehr Hymnen hervorgebracht hat. Die römische Liturgie hat sich jahrhundertelang gesträubt gegen Hymnen, weil da alles Mögliche zur Sprache kommt und nicht mit allem war man einverstanden theologisch. Ja? Also wenn ein theologischer Dichter eine bestimmte Ausrichtung hat, eine Schlagseite in irgendeine bestimmte Richtung und das soll plötzlich gesamtkirchlich verbindlich sein, da hat man sich gedacht, lieber nicht. Ja? Sondern man ist ganz, ganz stark an der Bibel geblieben. Also die römische Liturgie ist geradezu biblizistisch, ja? Also richtig bibelverliebt. Und fast alle Texte in der römischen Liturgie sind biblische Texte. Mit Ausnahme dieser Hymnen, die es auch gibt. Gut, dann gibt es noch ausdrückliche Gebetsantworten, nämlich Prezes, das ist also der Sammelbegriff für Bitten oder Fürbitten. Bitten sind für einen selber, die haben in der Früh ihren Platz, die Fürbitten sind für andere und haben ihren Platz in der Vesper, als Faustregel. Gebete und Schweigen. Also Gebete heißt Vater unser, Oration. Ja? Das heißt, im Großen und Ganzen hat man einen großen biblischen Anteil, der dann langsam mündet in eine kirchliche Reflexion, also im Lied sozusagen, und in eine ausdrückliche Gebetsantwort. Also ein schleichender Übergang von da zu da. Das ist eigentlich die Grundstruktur jeder Chore. Gut, im Kapitel 4 werden dann die Feiern im Jahresverlauf angeschaut, denn wir haben zwar eine Tagesordnung, die auch im Wochenrhythmus bleibt und die heutige Psalmenverteilung verteilt diese 150 nicht mehr nur auf eine Woche, sondern auf 4 Wochen. Also eine 4-Wochen-Psalte haben wir in der römischen Tradition. Aber natürlich sind Feste und Feiern im Kirchenjahr geprägte Zeiten, haben immer noch ihre eigenen Texte und Gesänge dann. Und das wird dort vorgestellt. Und man beginnt eben beim Sonntag, dann bei den 3 österlichen Tagen, das Triduum Sacrum, dann Weihnachten etc. Aber der Sonntag ist das Erste, was genannt wird. Ja? Also das ist auch schön. Ja, und dann erstaunlicherweise, nachdem so viel vom Singen vorher schon die Rede war, erst im Kapitel 5 ganz, ganz, ganz zuletzt, unter dem Titel Riten bei gemeinsamer Feier, das heißt offenbar mit dem Gemeinsamen, das ist doch eher unter ferner Liefen, auch wenn man es vorher sehr, sehr bemüht hat, ja, kommt es erst im Kapitel 5 vor und dann wird gesagt, also für gemeinsame Feiern muss man auf Rollenteilung achten, also welche Dienste gibt es, die man in einer solchen Liturgie übernehmen kann, und das zweite Kapitel ist dann der Gesang. Ja, also man ist dann ein bisschen inkonsequent. Zuerst befördert man den Gesang und empfiehlt ihn und will ihn überall haben und am Schluss, also in der Einleitung selber, kommt das sehr, sehr weit hinten. Und dann gibt es noch Ergänzungen für den deutschen Sprachraum. So, jetzt sind wir sozusagen beim Status quo. Im Grauen Kastel habe ich Ihnen das einfach nochmal zusammengefasst. Diese wichtigsten Elemente, was ist das monastische Charakteristikum dieser Tagzeitenliturgie? Die Schriftmeditation, das heißt, biblisches Wort Gottes ergeht an mich, als Fundament und Bereitung für persönliches Gebet, also ein Zweischritt. Kathedral, also gemeindlich, hingegen vorwiegend Lobgesang und Fürbitte. Beides sind aufsteigende Elemente. Ja, also das andere geht ein bisschen zurück, tritt zurück. Dann eben die römisch-benediktinische Synthese, seine Mischliturgie. Und die Wiedergewinnung der Stundenliturgie als täglicher Gottesdienst der Gemeinde nach dem Willen des Zweiten Vatikanischen Konzils. die konsequente Betonung der Psalmen als Gebet. Und das zieht sich wie ein roter Faden durch die Einleitung im Studienbuch. Also wenn Sie dieses Konvolut, ich habe mir es irgendwann mal ausgedruckt, gibt es natürlich auch in schöneren Ausfertigungen, ja, sind doch etliche Seiten. Und es ist dort nur die Rede vom Gebet. Immer nur Stundengebet. Ja, Psalmen sind Gebet. Das wird sehr, sehr, sehr stark hervorgehoben und betont. Und das hat eine Konsequenz nach sich gezogen, nämlich die Entfernung der anstößigen Schriftstellen. Die Entfernung der Feindpsalmen und der, der Fluchtpassagen sind es ja gar nicht. Ja. Es wird selten geflucht in den Psalmen. Es werden den Feinden wird die Vergeltung und die Rache und das Gericht Gottes gewünscht. Das ist es. Und das kann man eigentlich auch jedem wünschen, ja, weil das Gericht Gottes ist anders als unseres. Also man müsste eigentlich nicht so heikel sein, was das betrifft. Aber man hat eben, weil man die Psalmen so, so stark als Gebet verstanden hat, war man der Meinung, das könne man christlich nicht, vor allem in Gemeinden, nicht zumuten und hat daher einige Psalmen entfernt. Also es sind nicht alle 150 Psalmen drinnen im Stundengebet. Gut, jetzt ist eigentlich Zeit für eine Pause, würde ich mal sagen. Und dann nach der Pause, wenn eine kurze Pause machen, meistens eben nur 15 Minuten, wenn wir so machen wie sonst auch. Und dann würde ich unter Punkt 4 noch einmal speziell auf Singen eingehen wollen und Ihnen diese Gesangselemente ein bisschen praktisch auch zu Gemüte führen. Ja, unter dem Titel, wie klingt das Wort Gottes und das, was die Kirche darauf antwortet. Wenn wir vielleicht kurz nach 8 uns wieder zusammenfinden, dann machen wir weiter. Und dann wird es ein bisschen praktisch noch auch, hoffentlich. Danke.